You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Diesmal was ganz Besonderes, eine neue Unterreihe, die vielleicht heute ihren Anfang findet. Nämlich, wir unterhalten uns mit Gästen über ein bestimmtes Thema. Wir ist nicht ganz richtig. Ich bin alleine heute, Klaus Bieler, derzeit auf Studienfahrt in London, hat mir Bilder geschickt vom, wo war es, Rooftop-Konzert der Beatles. Auf welchem Gebäude? Von dem Gebäude auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ist es Abbey Road Studios vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ein Gast heute hier, und zwar Michael Schwab. Und ich weiß gar nicht allzu viel über den Michael, außer dass wir musikalisch auf jeden Fall ein paar Schnittmengen haben. Maiden fällt mir ein.
Genau.
Wir sind Mitglieder einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Scream for Me Long Beach, die sich unregelmäßig, aber dafür umso profunder und kenntnisreicher über aktuelle Metal-Fragen austauscht. Pearl Jam haben wir, glaube ich, auch als gemeinsamen Nenner. Und auch einen Künstler, über den es heute gehen soll, dazu gleich mehr. Ansonsten kann man, glaube ich, sagen, du bist auch ein komplett Musikwahnsinniger, oder?
Ja, so. Außenstehende würde mich schon so bezeichnen. Ich denke schon, ja.
Die eigene Frau wahrscheinlich auch.
Ja.
So wie bei uns auch, ja. Wir haben uns auch getroffen auf dem Plattenflohmarkt am Samstag. Also da kann man auch schon mal einiges sehen. Der Künstler, über den wir heute sprechen, ist Neil Young. Und der beschäftigt mich immer wieder und hat mich auch die letzten Monate wieder sehr beschäftigt. Und dann fiel mir ein, dass du, glaube ich, kann man sagen, auch ein Neil Young Fan bist, sagen wir mal so.
Sag ruhig Fanatiker.
Fanatiker. Ja, das Wort lag mir erst auf der Lippe, da dachte ich, mach mal eine Nummer gleich.
So negativ behaftet, aber es stimmt schon.
Okay. Dann fangen wir gleich an mit der ersten. Also ich will von dir lernen auch. Ich weiß ein bisschen was, aber ich habe auch wirklich Fragen. Also die erste Frage ist mal maximal offen. Warum Neil Young? Was bedeutet er dir?
Oh, Neil Young ist für mich ein Künstler im eigentlichen Sinne, im altmodischen Sinne. Vielleicht im extremen Sinn. Also ich kenne kaum einen Musiker, der über die Jahrzehnte eigentlich für mich zumindest relevant geblieben ist, ohne dass er in der Vergangenheit lebt oder nur in der Vergangenheit lebt. Ich habe prinzipielle Faible für Künstler, die sehr eigensinnig und eigenwillig sind und ohne Rücksicht auf Kompromiss ihre Dinge durchziehen. Ich, ganz was anderes, Prince fand ich auch fantastisch, genau aus dem Grund. Mhm. Und ich glaube, es gibt kaum einen streitbareren und konsequenteren Künstler als Neil Young, in meinen Augen zumindest, der sein Ding durchzieht, ohne Rücksicht auf Verluste, eigene Verluste, manchmal auch Verluste in seinem Umfeld. Hm. Mag sein, das weiß er. Und dann natürlich ganz einfach, irgendwas an der Musik berührt mich. Hm. Was genau, kann man nicht sagen.
Das ist das große, das ist auch eine Frage, über die wir heute Abend sprechen, weil die beschäftigt mich auch. Gab es so ein Erweckungserlebnis für dich? Was war so dein erstes, an das du dich erinnern kannst, dein erstes Neil Young-Erlebnis, wo du das Gefühl hast, oh, der hat mir was zu sagen?
Ja, gab es eigentlich. Und zwar, ich komme ja, wie der Marc schon gesagt hat, eigentlich aus der 80er Jahre aus dem Metal. Und zwar aus dem richtig harten Metal. Und dann so Ende 80er, Anfang 90er Jahre, innerhalb von ein, zwei Jahren hat sich dann das alles gewandelt. Auf einmal war dann auch Led Zeppelin, waren die Beatles interessant, war Yes interessant, Prince kam dazu, also in alle Richtungen. Hm. Und da gab es damals diese kleine Mail-Order-Kataloge, wo man dann immer ganz günstig diese Cut-Out-Platte, diese vom Ramsch-Platte im Prinzip, die zum kleinen Preis verkauft wurde, kaufen konnte. Ich hatte schon von Neil Young gelesen. Hab mir dann die Platte einfach mal bestellt und angehört und dachte, so, was ist denn das jetzt? Das ist noch irgendwie so ein Country Rock. Mm. Da war ich noch nicht bereit dazu. Und das war dann wieder weg. Und dann, ein Jahr später, glaube ich, war es, kam dann eine Platte raus, Ragged Glory. Und die war dann überall Platte des Jahres, Musik Express, Rolling Stone. Und dachte ich mir, jetzt muss ich es mir doch nochmal anhören. Mm. Und die war ganz anders. Die ist nämlich sehr gitarrenlastig, E-Gitarrenlastig. Und da gab es dann einen Song drauf, der gilt immer noch nicht als Klassiker, aber für mich war der eine Song, Over and Over, da hat es Klick gemacht bei mir. Mhm. Auf einen Schlag gehört, Klick gemacht und ab da war es dann geschehen. Mhm.
Was war die erste Platte, die du da bestellt hattest?
Come the Time.
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich, ist Country-lastig.
Ja, ja so, mittlerweile gefällt sie mir super gut, ja. Aber ich war halt damals noch nicht so weit.
Mhm. Also ich habe, glaube ich, habe so drei Phasen in meinem, ich weiß, bei mir ähnlich wie bei dir auch, ich habe so, ich will wissen, was es auf sich hat mit den großen Künstlern irgendwie. Ich habe auch immer viel gelesen und dann ging es schon relativ schnell los. Ich lese dauernd im Metal Hammer von Led Zeppelin. Ja, habe noch nie einen Ton gehört, damals ja echt noch schwieriger, 85, 86, 87, ja, wo kriegst du jetzt was her? Und dann bin ich halt irgendwie in Freiburg, in den Ruckmich, habe mir die erste Led Zeppelin-Platte gekauft. Ja, ich wusste, habe einmal reingehört, dachte, okay, das will ich hören. Und so hatte ich immer eigentlich mein Leben lang so das Bedürfnis, ich will wissen, was es mit den Leuten auf sich hat. So hatte ich eine Beach Boys Phase und eine Elvis Phase und wollte einfach wissen, wieso sind die so berühmt, Dylan. Und der es mir wirklich am allerschwersten gemacht hat, von allen Großen, glaube ich, war wirklich Neil Young. Weil der so, er ist halt aufs erste Hören kann er echt langweilig sein. So, das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, dass er recht simple Musik macht, so eigentlich mal, so auf, wenn du die Harmonien auch anschaust, ja, von Heart of Gold oder so, da denkst du ja nicht, was sich da für ein Song dahinter verbindet. Das kannst du nach zwei Gitarrenstunden kannst du das spielen, aber der ist halt natürlich was. Aber das war immer so mein Ding, ich glaube, mir ist zu öd, mir ist zu langweilig. Und dann da war ich schon 25 oder so, hat mir mal ein Musikerkumpel die Harvest-CD in die Hand gedrückt. Die habe ich doppelt, hör dir das mal an, das ist jetzt dein Auftrag irgendwie. Und dann dachte ich, okay, damit kann ich was anfangen, das ist schön, schöne Musik. Habe sie aber nie so ganz oft gehört. Und dann vor ein paar Jahren bin ich in Dublin und sehe einen Tributkünstler, der aussah original wie Neil Young, so 72, 73, mit der schwarzen Weste, weißes Hemd, die lange glatte Haare, spielt die Hummingbird und fängt mit Akustiklieder an und dann kommt die Band dazu. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert. Und das war nur so Klassiker aus der frühen 70er. Und dann dachte ich, Jesus, das gefällt mir wie verrückt. Ja, plötzlich habe ich diese Lieder, Cinnamon Girl und Only Love Can Break Your Heart, hat mich zu Tränen gerührt an diesem Abend. Und dann bin ich los und habe mir eine Box gekauft mit der ersten vier CDs. Und da ging das so los. Und jetzt hatte ich gerade das letzte halbe Jahr wieder eine ganz schlimme Phase. Und das Interessante ist, dass mir jedes Mal, je älter ich werde, desto mehr gefällt mir von ihm. Sachen, wo ich gedacht habe, die sind langweilig, plötzlich entwickelt sich irgendeine Magie. Deswegen habe ich das Gefühl, das ist auch so eine Altersfrage, ob man Neil Young versteht.
Ja, gewisses Alter habe ich schon, ja.
Ja, haben wir ja beide.
Aber vielleicht schon, ja. Aber gerade das, was du gesagt hast, diese vermeintliche Langweiligkeit, das kann ich schon nachvollziehen. Vor allen Dingen live, wenn er dann einen Song, der, sagen wir mal, auf Platte 5-6 Minuten geht und schon lang ist. Ich habe ihn schon erlebt, dass er so einen Song auf eine halbe Stunde gedehnt hat. Wenn man da kein Fan ist, muss es furchtbar sein.
Da sind wir vielleicht auch schon gleich bei einem Thema, mit dem ich mich nach wie vor schwer tue. Vielleicht bin ich da in 10 Jahren, rede ich auch nochmal ganz anders drüber. Aber er wird ja auch ziemlich gefeiert für sein Gitarrenspiel. Wenn die Lieder plötzlich so lang werden, hat es ja meistens damit zu tun, dass relativ viel soliert wird.
Ja.
Was ist mit seinem Gitarrenspiel? Ich sage es gleich mal, es ist mein größtes Problem, was ich noch habe mit Neil Young.
Für mich ist sein größter Pluspunkt.
Ja.
Weil keiner spielt, man muss unterscheiden bei ihm zwischen akustischer Gitarre und er macht ja sehr viel akustisch, Gitarre auch mit Klavier oder wenn er mit Rockband spielt, wenn er die E-Gitarre auspackt. Ja. Und die Art und Weise, wie er die Gitarre spielt und den Sound, den er produziert, der ist nun mal für mich absolut einmalig. Ja. Habe mich schon mit anderen Leuten unterhalten, für mich hat es irgendwas Körperliches, die ganze, der Sound, gerade live, ist was Körperliches, das ist nicht nur höre, das ist irgendwie, geht es durch und durch. Und wenn man ihn dann dazu sieht, weil ich habe noch nie einen Künstler gesehen, ich habe wirklich schon viele live gesehen, die so in sich aufgehen, sich verlieren in der Musik live und wo man genau merkt, der Mensch ist nicht mehr hier. Der ist nicht mehr hier. Er ist mit seinem Musiker, kommuniziert mit seinem Musiker, steht zusammen. Und dann wird halt die Gitarre mal tetriert, ja, ohne Ende. Und er hat halt einen eigenen Stil, der mag anstrengend sein, er ist sicherlich einfach, aber er kommt irgendwie so ganz tief, kannst du sagen, irgendwas Körperliches hat es und nicht was Physisches.
Ich glaube auch, dass es damit was zu tun haben muss, weil, sagen wir mal, tonal passiert ja nicht viel, das ist ja relativ überschaubares Pentatonik-Gegniedel, würde ich jetzt mal sagen, was er technisch macht, so. Ich habe so den Verdacht, Ich meine, ich hätte es auch mal irgendwo gelesen, sucht da irgendwie immer so den perfekten Ton. Es gibt so ein paar Lieder, ist Down by the River oder Cowgirl in the Sand. Zwei Lieder, die ich eigentlich super finde, bis auf die viel zu lange gedauert haben. wo ich das Gefühl habe, er will immer wieder zu einem Ton zurück, den er dann auch ewig immer wieder spielt. So sucht, habe ich so das Gefühl, er sucht irgendwie den perfekten Ton. Ich will gar nicht so viel Töne spielen.
Ich glaube gar nicht, ob er das auch wirklich sucht, weil er hat schon oft genug auch in Interviews, in Aussagen gesagt, er macht die Musik nicht bewusst, er lässt die Musik durch sich entstehe. Beim Komponieren schon und live ist noch viel stärker. Von dem her glaube ich gar nicht so, dass es ein wirklich bewusster Prozess bei ihm ist. Mhm. Unterbewusst oder bestimmt so, ja. Jeder hat seinen Stil, er hat keinen variablen Stil, garantiert nicht. Aber es macht halt einfach die Art, er hat ja selten ein Plektrum, außer wenn er mal eine Gitarre-Solo spielt, und sonst schrammelt er einfach mit der ganzen Hand an die Gitarre-Seite runter und reißt an der Gitarre rum. Ich habe noch nie jemand gesehen, der seine Gitarre so quält. Mhm. Also meine Frau sagt immer, der quält seine Gitarre. Stimmt, absolut. Und dann kommt halt dazu, dass er den Sound, den seine Verstärker produzieren, auch einmalig sind, weil kein normaler Verstärker packt das, was er macht.
Es muss laut sein, auf jeden Fall.
Es ist sehr, sehr laut. Ja. Er hat zum Beispiel, um dieses wahnsinnige Übersteuerte, was er zum Teil live auch bringt, was so dieses Wuchtige dann produziert, er hat einen Gitarrenverstärker, der ist im Prinzip klassisch wie Spinal Tap auf 11 aufgedreht und modifiziert. Und hinterm Verstärker, das ist ein kleiner Fender Tweed, und hinterm Verstärker steht ein großer Propeller, weil er schon zu heiß wäre würde und durchbrenne.
Wahnsinn.
Und die Hallspirale, die normal drin ist für der Hall, die würde die ganze Zeit vibrieren, die ist rausgebaut und steht dann irgendwo zwischen zwei Mikroständer aufgespannt unter der Bühne bei den großen Konzerten.
Wahnsinn. Okay. Ja, das live habe ich noch nie gesehen. Also das ist wahrscheinlich auch, wo ich gedacht habe, oh, ich halte das glaube ich nicht aus, wenn er dann die Lieder, die mir gefallen, eine Viertelstunde spielt. Aber irgendwann muss man dann halt die Augen zumachen und sich da reinlegen, oder? Irgendwie, da kannst du dann auch nichts mehr.
Ja, das also, auf jeden Fall. Ja. Das hängt ja immer davon ab, mit was für einer Band also unterwegs ist.
Gibt es da für Unterschiede? Was hast du da gehört?
Also klar, als Neil Young-Fan ist Crazy Horse, das Nonplusultra. Jemand hat mal gesagt, das sind die zweitbeste Garageband der Welt, direkt nach den Stones. Mhm. Ich würde die Reihenfolge umdrehen. Mhm. Stones sind doch mehr Stadion, Crazy Horse in Garage. Mhm. Wenn die auf einer Open-Air-Bühne spielen, die kann noch so groß sein, die brauchen einen Platz von 6 Quadratmeter zu dritt. Mhm. Und wenn er mal nicht gerade ans Mikro geht, dreht er sofort vom Publikum weg zu seinen Kollegen hin. Also diese Magie innerhalb von der Band ist da ganz extrem spürbar. Kann natürlich, meine kann aber abschrecken. Also bei meinem ersten Neil Young-Konzert, zwar mit Crazy Horse, 96 in Konstanz, Rock am See, mit ein paar Kollegen da. Einer Neil Young-Fan, die anderen weniger. Mhm. Und derjenige, der weniger Neil Young-Fan war, wir andere Leute waren begeistert und er war danach etwas enttäuscht und hat dann gesagt, das war kein Konzert, das war eine Probe. Mhm. Weil kein Kontakt zum Publikum, aber die Magie nach einfach Crazy Horse, das kann purer Krach sein. Mhm. Ich habe ihn schon komplett akustisch gesehen, einmal ganz allein, nur mit der Akustikgitarre, da hat er dann auf andere Weise, kommen wir vielleicht noch drauf, die Leute herausgefordert. Dann hat er mit allen möglichen Musiker verschiedene Bands unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Fand ich eigentlich persönlich am interessantesten. Das sind die Söhne von Willie Nelson. Die haben eine Band, die hat er beim Farm Aid Konzert getroffen und hat sie dann gefragt, ob sie mit ihm auf Tour gehen wollte und war jetzt dann zweimal schon auf Europa-Tournee mit denen. Und das sind alles junge Kerle im Verhältnis zu ihm. Mhm. Und das ist wie ein Jungbrunnen für den alten Mann. Also das ist unfassbar. Die können alles. Die also von der sanftesten Akustiksache begleitet countrymäßig bis zum extrem lauten Krach. Die bringen alles innerhalb von einem Konzert. Was es stimmig ist. Und das ist das erste Mal für mich die einzige Band, die das ganze Spektrum abbilden kann. Und das war eigentlich schon faszinierend, sehr wie er auf seine doch alte Tage mit Mitte 70, das war der letzte Tournee, noch so Energie entwickelt hat. Also meine, ich habe mich gesehen, da hat er über 3 Stunden gespielt, in dem Alter Vollgas. Bis auf ein paar Akustiksachen und dann ein paar ruhige zwischendrin. Und das war faszinierend, dass der, also live fand ich die Band mit am interessantesten, weil es eben nicht nur, wie du gesagt hast, nur gegniedelig oder nur ewig lang, gab es auch. Aber es gab eben auch sehr viele seltene und ruhige Stücke, und die man eigentlich so fast nie gehört hat.
Perfektes Einstiegsalbum. Meins war eben Harvest, wird auch gern genannt, glaube ich, als Einstieg. Was würdest du empfehlen?
Also normal gehört es sich so nicht, dass man als Fan einen Klassiker sagt, den eh jeder kennt.
Ja, ja, da muss jetzt was anderes kommen.
Nee. Also es kommt darauf an, was man will. Also Harvest gehört dazu, muss einfach dazugehören. Für mich ist Harvest einfach ein perfektes Album.
Ja.
Und zwar nicht nur wegen Heart of Gold. Ich finde Heart of Gold perfekt. Er spielt so als einziger Klassiker sehr, sehr viel von der Platte. Ich finde es nach wie vor klasse. Nicht umsonst hat ja Dylan mal gesagt, er mag den Song nicht. Das ist ein einfacher Grund, weil er froh wäre, er hätte ihn geschrieben.
Ja.
Aber auch Lieder wie Words mit seinem komischen Rhythmus und live, das ist unfassbar. Oder Old Man. Ich bin ein ganz großer Fan von Mandy zu Mädchen, vor alle Dinge Alabama, da sind lauter Klassiker drauf. Also das würde ich auf jeden Fall als Einstiegsalbum nehmen.
Ja.
Wenn man das Neil Young als Ganzes lauter und vielleicht auch leise sehen will, würde ich sagen, Rust Never Sleeps ist sein bestes Album in den 70er, weil da ist beides drauf. Akustische Sache, ganz sanftes, aber auch erstmals so richtig lautes Pre-Grunge, sage ich mal.
Ja. Also das ist, ich habe die Live Rust eben hier als Vinyl und da ist ja auch so, da fängt er ja auch an, die ersten 5 Lieder, glaube ich, 6 sind auch nur akustisch und dann kommt die Band dazu.
Ja.
Das ist ja so die Dylan-Schule, der hat ja auch, glaube ich, 66 dann, als er zum ersten Mal mit der Band dann unterwegs war, auch die erste Hälfte ja akustisch und dann nach der Pause dann die Band Play Fucking Loud.
Ja.
Und dann sind ja die Leute ein bisschen verstört gewesen damals, aber bei Neil Young ist ja das, was ihn ja ausmacht. Auch diese zwei Seiten, ich glaube, es gibt ja wenig Bands, oder er war einfach der Erste, das war ja dann im Alternative Rock, ganz gang und gäbe, ruhige Strophe, lauter Refrain, oder einfach dieser Kontrast aus Lärm, Dinosaur Junior, und dann diese sanfte Stimme drüber, das ist ja er, also er ist, glaube ich, der Erste, der das so extrem durchzieht, oder?
Ja, würde ich schon so unterschreiben, ja. Er war auch einer, der ja nicht umsonst von den 90er-Jahre-Bands ja als The Godfather of Grunge beschrieben wurde.
Ja.
Ob man es so nennen kann, weiß ich nicht, aber wenn man jetzt gerade auf der Live-Platte von 79 dann hört, wie er die Gitarre bearbeitet, das sind schon die Anfänge von dem, einfach dieses melodiebezogene, laute, direkte, sage ich mal.
Also. Und dann eben durch dieser, der Lärm drunter und der melodiöse und sanfte Gesang drüber, also das ist ja wirklich das, was Dinosaur Junior machen, was Pixies, finde ich, hörst ganz deutlich raus und Nirvana ja auch. Große Fans sind ja Pearl Jam auch, aber bei denen höre ich eigentlich, hörst du da den Neil Young Einfluss? Den haben wir auch gern gecovert und so. Aber.
Sie covern zwei Songs eigentlich sehr gern. Einfluss höre ich bei Pearl Jam keinen. Was bei Pearl Jam ich das Gefühl habe, einen der besten Neil Young Songs habe sie Neil Young gestohlen. Also Rockin' in the Free World gehört für mich zu den besten Liedern von Neil Young, aber Pearl Jam spielt es eigentlich besser. Und ich spiele es auch fast immer.
Rockin' in the Free World macht mich wahnsinnig. Also das war so ein Lied, wo ich dann auch wieder ein bisschen abgekommen bin. Das war damals noch als großer Pearl Jam Fan in der MTV-Zeit und so frühe 90er. Und ich dachte immer, was spielst du denn? Das ist das furchtbar langweilige, stumpfe Rockin' in the Free World. Ich dachte, was ist denn mit dem Lied? Und dann sehe ich sie beim Southside, wann war das? Vor 10 Jahren oder so? Ja, ist schon länger her, glaube ich. Und es hört auf mit dem Lied und ich habe es die ganze Nacht nicht aus dem Kopf gekriegt. Das soll weg, das Lied. Was war denn eigentlich noch der Grund für diese Godfather of Grunge? Was hat es außer dem Sound? Und
ich denke, es ist eine Einstellungssache. Einfach die Einstellung, die er gehabt hat, dieses auch der gegenseitige Respekt. Er hat von Anfang an große Respekt gehabt für den ganzen Band. Er hat 1991 auf Tour hat er schon Sonic Youth und Pearl Jam im Vorprogramm mitgenommen. Er hat sehr großen Respekt, hat immer wieder geäußert über den Ganzen. Er hat direkte persönliche Kontakt gesucht zum Kurt Cobain. Er hat in einem Buch von ihm mit Zitaten, da steht da drin, dass er Cobain gehört für ihn zu der einen für der allergrößte, hat er wirklich verehrt für die Art und Weise, wie er Musik gemacht hat, aber eben die Aussage, die dahinter ist, hinter der Musik. Das war das, weil er hat immer gesagt, die haben uns wieder einen Kick in den Arsch gegeben, uns alte Säcke.
Ja, als Hippies gesagt. Auch, oder? Also ja, schon ja, so ja. Links, systemkritisch, Gegenkultur. Das ist schon das, wo er politisch ja dafür steht, oder? Denke ich, wenn man es überhaupt festlegen kann. Ich weiß nicht.
Bei ihm weiß man es nicht. Ja, er hatte schon mal eine Phase in den 80er Jahren, wo er sehr angeeckt ist, also Reagan unterstützt hat. Hat er dann später bitter bereut, hat es aber gesagt, das war einfach seine Einstellung damals. Er hat sie mittlerweile überdacht. Er hat schon sehr oft sehr stark politisch angeeckt, ja. Aber nicht nur politisch, sondern einfach mit seiner Aussage. Aber das ging ja schon in den 70er Jahre los. Er kommt ja aus dieser Schule der Protestsänger eigentlich auch. Von dem her ist er schon so geprägt von Anfang an.
Ja. Hat er nicht auch so ein MTV-Protestvideo mal gemacht irgendwie? Oder so?
Er hat eine Platte aufgenommen, 88, und ein Video dazu gedreht und er verabscheut Sponsoring im Musikgeschäft. Er hat gesagt, sobald man Geld dafür kriegt, verkauft man sich. Akzeptiert er nicht. Das meine ich vorhin mit eigensinnig und stur. Und er hat ein Video dazu gedreht und das Video, ja, erstens mal kommt halt in dem Song schon vorher ein Singing for Pepsi, ein Singing for Miller. Das darf man schon mal fast nicht bei MTV zu der Zeit. Und dann war es die Zeit, als glaube Michael Jackson hat vom Pepsi gesponsert und die Whitney Houston auch für irgendwem und die hat er halt parodiert in dem Video auch. Und MTV hat es am Anfang etwas gezeigt und dann habe ich sie Post gekriegt vom Anwalt von Michael Jackson. Sie möge das doch unterlassen. Und dann hat sich MTV nicht mehr getraut, das zu spielen. Das war am Anfang des Jahres oder im Laufe des Jahres wurde das Video dann im kanadischen Musikfernsehen, nicht MTV, irgend so ein kleinerer Sender, zu Tode genudelt, immer wieder gespielt und die Leute haben das mitgekriegt und dann haben die Leute bei MTV wiederum angerufen und geschrieben, sie sollen doch bitte das Video spielen. Und zu guter Letzt, das ist die Phase im Ganzen, wurde dieses Video, MTV-Video des Jahres gewählt.
Ich lese gerade Buch über MTV, das ist nicht die einzige skurrile Geschichte in dieser ganzen Zeit irgendwie. War immer so eine Gratwanderung bei MTV.
Aber er eckt halt schon sehr oft an. Ja. Also er hat die letzten Jahre, er hat vor ein paar Jahren mit der neuen Band, mit Promise of the Real, Platte aufgenommen. Er ist mittlerweile, glaube ich, mehr Umweltaktivist als Musiker. Das ist ihm sehr am Herzen und er ist halt auch sehr, ja, fast schon aggressiv, aber er sagt halt, er sieht keinen anderen Weg. Eine Platte aufgenommen gegen genmanipuliertes Saatgut und solche Dinge. Die Platte heißt Monsanto Years, war für Monsanto schon nicht ganz witzig und dass da natürlich in den Texten direkt angegriffen werde. Sogar Monsanto musste dann einen Kommentar offiziell ablassen zu dem, was Neil Young da gesagt hat. Er eckt da schon gern mal an, ja.
Oder jetzt Spotify.
Spotify?
Ja, wo er sein Gesamtöuvre ja zurückgezogen hat. Also ich glaube, man findet 2-3 Lieder von Soundtracks irgendwie gerade.
Ja, genau. Das war einer, war lange nicht bei Spotify. Dann vom Management, von der Plattenfirma her doch genötigt, das bitte mal zu machen. Dann war er bei Spotify. Und es war die Corona-Zeit. Er hat Corona sehr ernst genommen, weil er viele Leute gesehen hat, die daran erkrankt sind. Und für ihn war es einfach eine große Gefahr. Und bei Spotify gab es diesen Blogger. Ja. Der da einen Podcast hat, der Leute eingeladen hat, die das geleugnet haben oder in seiner Aussage, wahrscheinlich auch Wissenschaftler gesehen, komplette Falschaussage gemacht haben und das verharmlost haben. Und das hat Neil Young mitgekriegt und hat gesagt, solange der hier diese Aussage machen darf, will ich meine Songs nicht auf Spotify haben. Seine Plattenfirma hat mitgezogen, er hat sich bei der Plattenfirma noch bedankt und eine Woche später war alle Songs runter bei Spotify, weil er gesagt hat, nicht in einen Topf mit solchen Menschen.
Ja, das ist konsequent. Ich habe auch auf der Pearl Jam Doku, Pearl Jam 20, gibt es glaube ich auch einen Ausschnitt, wo er total sich freut wie ein Kind, dass die sich da mit Ticketmaster angelegt haben und so. Ja. Und da hat er auch Mods Freude gehabt, einfach irgendwie, dass die das machen. Das ist sein Ding so irgendwie,
glaube ich. Ja, ja, er eckt einfach gerne an, ja.
Okay. Also, jetzt haben wir schon in den 90er Jahre vielleicht so ein bisschen chronologisch mal die verschiedene Phase von Neil Young. Also
mit oder ohne 80er Jahre.
Die 80er müssen wir natürlich auch mit reinnehmen. Da bin ich mal sehr gespannt, was du da sagst. Also frühe klassische Phase, frühe 70er Phase. Ich habe hier liegen von der Eclipsed-Redaktion dieses Kompendium Rock Band 1, Neil Young als einer der prägenden Künstler überhaupt. Und da ist das erste Album als Verlegenheitskauf deklariert von 68, das Debüt mit dem Titel Neil Young.
Würde ich unterschreiben. Hat einen etwas sonderbaren Sound, es sind ein, zwei wirklich tolle Lieder drauf, die aber für mich nicht richtig zünden dann.
Und jetzt kommen so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alben, die ich so bis 73, bis Zuma, Everybody Knows This Is Nowhere, After the Gold Rush, Harvest, On the Beach, Tonight's the Night und Zuma. So, das ist so, vielleicht von Harvest mal abgesehen, aber so der klassische 70er Jahre Rock, Neil Young, den ich da in Dublin auch entdeckt habe.
Absolut, ja.
Ja. Und da sind natürlich die Top-Alben jetzt hier auch in dieser Liste. Dreimal Kaufrausch, also viel höher geht's nicht. Was sind denn so deine Lieblingsalben mal aus den 70er? Was würdest du da außer Harvest?
After the Gold Rush sicher, weil es eben auch ruhig ist, Richtung Country-mäßig, aber ein bisschen lauter ist zum Teil. Tonight's the Night ist sehr düster.
Ja, da hat er, glaube ich, auch Todesfälle zu verarbeiten gehabt, ein oder zwei.
Zwei, vor allen Dingen sein langjähriger Kompagnon, der erste Gitarrist von Crazy Horse, den er sehr verehrt hat, aber als Musiker.
Danny Whitten ist
Danny das? Whitten, genau. Yeah. Der war schwer heroinabhängig und er hat auf eine Tour geprobt und es hat keinen Wert gehabt, er hat gemerkt, es geht nicht. Der hat viel mit Drogen zu tun gehabt, mit anderen Leuten, aber der war so drüber, es ging nicht. Er hat ihm $100 zugesteckt, hat gesagt, fahr bitte nach Hause. Und einen halben Tag später einen Anruf gekriegt, der hat sich den Todesschuss gesetzt. Und das hat ihm schwer zu schaffen gemacht und im gleichen Zeitrahmen noch ein Roadie, der schon mit Crosby, Stills, Nash & Young und mit ihm unterwegs war. Und darum ist die Platte auch so düster, sage ich mal. On the Beach ist auch noch so eine düstere, aber ich würde sagen, After the Gold Rush, Harvest, Tonight's the Night und dann eben etwas später, Ende 80er, die Rust Never Sleeps, ganz klar.
Ja, Ende 70er.
Ja, Ende 70er, ja.
Ja, genau. Und dazwischen hat er, interessant, verweigert er sich ja dem Zeitgeist komplett, also 77, 78, eigentlich die Punk-Jahre. Da macht er Country dann und Folk. Also,
ja, nicht nur, die Summa ist schon sehr rockig.
Ja, die noch. Und dann aber American Stars und Bars und Comes a Time sind sehr leicht eigentlich für seine Verhältnisse.
Oder? Ja, American Stars und Bars rockt schon noch wegen, aber ein bisschen halbherzig, sage ich. Ja,
aber es sind nette Sachen drauf. Die habe ich jetzt eben entdeckt. Das war auch so eine Neuentdeckung und Comes a Time auch, finde ich wirklich schön.
Also mir gefällt es auch, aber es ist halt, ja, nicht zwingend, sage ich mal, komplett. Also Comes a Time finde ich wunderschön. Die Coverversion drauf von Four Strong Winds, ein uralter Klassiker, wo ich glaube, aus den 50er Jahren aus
Kanada. Das ist ein schönes Lied, finde ich.
Ich finde es wunderbar.
Ja. Dann das, wie heißt das? Das ist auf Live Rust drauf, glaube ich. Lotta Love, glaube ich. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Playlist können wir natürlich keine machen. Spotify, normal haben wir immer eine Playlist mit der Lieder, die wir erwähnen. Aber das geht aus genannten Gründen nicht. Und dann eben Rust Never Sleeps natürlich, großartig. Sicher, auch Klassiker drauf für die Ewigkeit. Hey, hey, my, my.
Weil du gesagt hast, dem Punk entgegen auf Hey, hey, my, my kommt Johnny Rotten im Text vor.
Genau, ja. Was singt er da eigentlich? Weißt du das? Also, ich habe mich noch nie beschäftigt damit, was er eigentlich sagen will. So
nee, also kapiert habe ich es nicht. Versucht habe ich es schon.
Okay.
Und da kommt dann auch ein sehr tragischer Satz drin vor.
Eben, genau.
Das ist dieser berühmte Satz, it's better to burn out than to fade away. Und das war der Abschiedssatz, der letzte Satz, den Kurt Cobain unter seinen Todesbrief gesetzt hat.
Und das hat ihm ja schon auch zu schaffen gemacht.
Sehr.
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist Sleeps with Angels ist eigentlich so die Auseinandersetzung auch, oder mit dieser mit dem Tod von Kurt Cobain.
Genau. Ja. Er hat ja, wie ich vorher gesagt habe, Cobain ziemlich auch verehrt, kann man fast so sagen. Und hat aber mitgekriegt, dass Kurt Cobain massive Schwierigkeiten hat. Und hat über sein Management versucht, Kurt Cobain zu kontaktieren. Persönlich, hat ihn vorher nie getroffen und der Kontakt ist nicht zustande gekommen und wenige Wochen später war er tot und das hat ihm schon mal sehr zu schaffen gemacht und dann mit dem Abschiedsbrief noch, das war natürlich dann für ihn ein ziemlicher Schlag und man hat das Lied with Angels von Mitte 90er Jahre, da kommt, ist auch speziell ein Song für Cobain.
Ja, welcher ist das nochmal?
Das müsste das Lied with Angels sein.
Too Late ja, genau, Too Soon, das Titellied, genau.
Oder dann singt Too Late Too Soon. Ja, ja. Da ist dann auf Cobain bezogen.
Ja, genau. Ich finde, die wird immer ziemlich gelobt, die Platte. Ich kann irgendwie musikalisch, hat sie mich bisher noch nicht überzeugt.
Sie ist komplett anders wie alles andere, was er jemals gemacht hat. Ich finde ich sehr, sehr düster.
Ja.
Was anderes kann man nicht dazu sagen. Mir gefällt sie sehr. Aber ich habe mich sehr, sehr lange schwer damit getan. Weil es mir sehr schräg und düster ist, ja.
Kurz noch, also die Everybody Knows This Is Nowhere, da ist mein, zwei Lieder mit einer zu langen Gitarre-Soli, wo ich eben finde, wenn die 3 Minuten kürzer wären, wäre das Wahnsinnslieder. So sind sie auch Wahnsinn, aber ich habe ab Minute 3 dann ein wenig schwer irgendwie mit dem Gitarre-Solo. Down by the River und Cowgirl in the Sand und Cinnamon Girl ist ja auch so ein melodiöser Rumpler. Ja, genau. Aber das ist dann eben ein bisschen mehr auf den Punkt. Also die gefällt mir sehr gut. Und auf After the Gold Rush natürlich das Titellied, ganz toll. Dann mein Lieblingslied von allen seit diesem Dublin-Erlebnis. Ich glaube, Only Love Can Break Your Heart. Wenn ich mich für ein Lieblingslied entscheiden muss, dann ist das. Vor kurzem ist aufgetaucht in dieser Serie This Is Us in so einer Coverversion. Da habe ich mich sehr gefreut. Und interessant auch noch Southern Man mit diesem Südstaaten-Bashing, wo ja dann Lynyrd Skynyrd drauf reagiert
habe. Ja, aber das ist alles ein bisschen überbewertet worden. Sagen wir so, Lynyrd Skynyrd haben ja klar einen Text dann geschrieben mit Sweet Home Alabama, dem sie dann Neil Young angreifen.
Ja, yeah, we don't, aber the Southern Man don't need him around here.
Genau, so. Ja. Aber in Wirklichkeit haben sie sich eigentlich sehr gut verstanden. Also der Sänger von Lynyrd Skynyrd ist im Neil Young T-Shirt aufgetreten. Die Legende sagt ja, dass er im Neil Young T-Shirt sogar beerdigt wurde. Und das Witzige ist eigentlich, dass Neil Young eins für mich vor der zumindest live von seinen besten Liedern ist Powderfinger, wenn er Ende der 80er aufgenommen hat. Und Powderfinger hat er damals als Demo Lynyrd Skynyrd gegeben, weil sie einen Neil Young Song wollte. Und hat ihnen quasi den Song geschenkt, den könnt ihr aufnehmen. Sie haben es dann doch nicht gemacht und er hat es dann später selber aufgenommen. Also so streng kann die Fehde nicht gewesen sein.
Gut. Dann, Tonight's the Night, hast du schon gesagt. Mellow My Mind ist da, glaube ich, also finde ich, ganz wunderbares Lied auf der Platte.
Sehr schräg, ja.
Aber
vom Gesang her zumindest.
Ja, sagen, aber irgendwie ganz melancholisch und berührend. Und dann natürlich Rust Never Sleeps mit eigentlich fast jedes Lied. Pocahontas ist ein Klassiker, taucht immer ganz weit vorne auf in der Liste der besten Lieder. Powderfinger ist hier im Rolling Stone Spezial. Wollte ich dich eigentlich noch fragen, jetzt habe ich es schon verraten. Nun, bestes Lied von Neil Young.
Ich habe ja gerade gesagt, für viele als absolute Klassiker. Ja. Live ja. Live würde ich es unterschreiben.
Ja, die zwei Versionen von My My Hey Hey, ja, die akustische und dann die rockige. Und dann.
Du hast eins vergessen, du hast jetzt die ganze Klassiker aufgezählt. Ja. Und mein persönlicher Favorit,
jetzt bin ich gespannt,
ist Thrasher.
Thrasher wollte ich gerade sagen. Das
ist auch noch so sehr ein gut. Schönes, ruhiges Lied, der fast nie gespielt hat live, aber nie auftaucht in der besten Liste, aber ich finde es so traumhaft schön.
Rust Never Sleeps, Never Harvest, dann wahrscheinlich die zweite Einstiegsplatte. Oder Live Rust. Also mittlerweile würde ich sogar fast sagen, wenn man das ganze Spektrum will von Neil Young, was ja auf Harvest nicht auftaucht, weil die ja sehr gefällig ist mit viel Streicher und Orchester, dann wäre wahrscheinlich, glaube ich, mittlerweile mein Einstiegstipp wäre Live Rust.
Einen Tipp hätte ich noch, und zwar, wenn jemand wirklich die ganz ruhige Seite sehen will. Und zwar gibt es die Live-Platte, die kam aber erst in den 2000er raus, aufgenommen 71 live at Massey Hall. Ich kenne keine Platte von Neil Young, wo er schöner singt, wo es wirklich ergreifender ist. Und die ist sowas von perfekt aufgenommen. Man fühlt sich sofort wie mitten im Konzert. Eine traumhafte Platte. Rein akustisch.
Kriegt man die irgendwie oder ist die?
Auf CD, ja.
Vinyl. Nix. Ist teuer.
Sehr teuer.
Was ist denn eigentlich? Ist es in die Vinyl so teuer?
Ich weiß nicht, ob da viele Leute Geld damit machen. Sie sind selten, ja. Ja. Aber Gott sei Dank bringt er jetzt zumindest so langsam jetzt alle Sachen wieder neu raus. Und ausnahmsweise bei ihm ist nicht so wie bei vielen anderen, dass jeder dann sagt, oh, ich will lieber die alte, die klinge besser, weil sie meistens besser klingen. Mhm. Bei ihm ist wirklich so, dass die neue mindestens so gut klingen wie die Originalsache.
Mhm. Also manche sind wirklich extrem schwer zu kriegen, schon von der ganz regulären Studioalbum. Ich suche wirklich seit längerem die Freedom und finde sie nirgends.
Ja, und die kam in den 80er Jahren raus, wo eine Vinyl noch nicht selten war.
Ja. Was ist denn mit seinem Gesang eigentlich, wo du den gerade erwähnt hast, er singt so schön oder manchmal auch schräg. Der Gesang ist ja schon auch, sagen wir mal, ungewöhnlich.
Speziell.
Speziell, ja, das ist ein gutes Wort, ja. Was meinst du zu seinem Gesang? Was ist das? Wie kann man den beschreiben? Oder was ist da die Schwierigkeit einerseits und die Magie vielleicht andererseits? Was macht
das? Gesang beschreibe ich schwer. Ich würde jetzt sagen, er kann garantiert nicht gut singen. Aber er ist für mich trotzdem ein guter Sänger, weil ein guter Sänger macht für mich aus, dass er Charakter hat.
Ja.
Er muss nicht, ein guter Sänger muss keine gute Stimme haben. Ein guter Rockmusiksänger, sage ich jetzt mal. Er hat Charakter, er hat was Eigenes. Und wenn man ihm zuhört und vor allen Dingen live oder mal Videos anschaut, auf YouTube gibt es klasse Videos, da sieht man auch, warum er vielleicht manchmal so schräg singt. Mhm. Weil er ganz einfach seine Emotionen nicht im Griff hat, manchmal.
Wahnsinn.
Gerade bei der lauten Sache. Es gibt da wunderbare, es gibt es leider auf YouTube, er hat vor ein paar Jahren mal bei einer Tribute-Veranstaltung für Bruce Springsteen Born in the USA gecovert. Mhm. Und ich habe es bestimmt schon 50 Mal angeguckt, das Video. Und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut und muss lachen. Yeah. Weil er, was der aus dem Lied macht, er macht einen Punk-Song draus. Der ist ein Mann auf der Bühne mit 70, 75, der explodiert fast, er schreit in das Mikro rein, nach einem wie wenn er den Leuten sagen wollte, mit jedem einzelnen Wort, hört den Text, nicht was der Song allgemein für viele bedeutet, yeah, hört den Text, er schreit die Leute geradezu an. Es ist schräg.
Geil.
Aber es ist unglaublich das intensiv. Ist
also ja, dieser Gesang ist wirklich extrem ungewöhnlich, war glaube ich am Anfang auch ganz schwierig. Ich dachte, wie singt denn der? Ja, meint er das ernst? Und das ist auch was, was man im Laufe der Jahre immer toller findet. Mich berührt das mittlerweile auch so, weil er ja, egal wie es rumpelt irgendwie, es hat ja immer so was Melancholisches. Wenn immer irgendwas, also schreie, es ist ja immer, es klingt ja immer, wenn er versucht zu schreien, so leicht bemitleidenswert fast schon. Es ist ja jetzt nicht so ein Schauder irgendwie oder auch
wie absolut nicht, keine kräftige so. Stimme, ja, wo einem irgendwie durchgeht.
Und ich habe warst du da auch im Waldsee in Freiburg bei dieser Veranstaltung, wo der David Kermani aus seinem Buch gelesen hat, das Buch, der von Neil Young getötet
war? War ich leider nicht, nee, aber ich kenn's
Buch. Ja. Wo er hat er erzählt, dass das Neil Young immer sein Schreikind zum Schlafen gebracht hat.
Ja, genau, ja.
Seine Theorie war, dass der immer eine Frequenz trifft, die für Säuglinge
perfekt. Also ein ganz tolles Buch, ob es einem unbedingt jetzt zum Neil Young-Fan macht, weiß ich nicht, aber allgemein finde ich es ein schönes Buch.
Ja. Sonst Literaturtipps noch? Hast du irgendeine gute Biografie? Oder?
Er hat eine Autobiografie vor einigen Jahren rausgebracht, heißt im Deutschen leider ein Hippie-Traum.
Ah ja.
Mhm. Blöder kann man es nicht nennen.
Ja, schlimm.
Aber sie ist wirklich sehr interessant. Mhm. Er ist ja sehr offen. Ich hätte es tatsächlich auch das Buch der von Neil Young Getöteten gesagt, obwohl es nicht über Neil Young ist, aber es sagt viel aus, was Neil Young einem bedeuten kann. Es gibt verschiedene Biografien. Ich finde es eigentlich ganz gut, habe da ein kleines Büchlein, wo eigentlich nicht viel drin ist, sind bloß Zitate von Neil Young. Mhm. Ist schon ein bisschen älter.
Wie heißt?
Neil Young in eigenen Worten. Da sind einfach bloß Zitate. Mhm. Und die Zitate sagen aber schon sehr viel aus, was er so denkt. Und vielleicht auch manchmal erklärt so manches, was ihn komisch macht. Da sind eine Sache drin vor, wie er über den Punk redet.
Ja, lies euch mal vor.
Guck, ob ich was finde vom Punk. Nun, viele von denen, die mit mir angefangen haben, sind nicht mehr dabei, aber vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass die Hälfte nicht mehr lebt. Das ist wohlgemerkt ein Zitat aus von 1988. Hm. Das spricht für sich, was mich bei der Stange hält. Nun, der Punk war sehr heilsam, weil er solchen alten Kupferstechern wie mir klargemacht hat, dass wir uns nur ständig wiederholen.
Hm. Ja.
Ganz amüsante Sache, zum Teil ernste Sache drin. Einfach ein kleines Büchlein mit Zitat. Ansonsten seine Autobiografie. Es gibt ja Bücher über ihn, ja. Gibt es verschiedene, aber ich würde es ja keins rausheben wollen.
Okay. Dann kommen wir in die 80er. Ganz schwierige Phase.
Yep.
Also da findet man jetzt so seine schlechteste Platte, sicher, zumindest laut Literatur. Reactor mit seinen Synthi-Versuchen, Trance und dann Everybody's Rocking, so 50er-Jahre-Ding, glaube ich, und Landing on Water kommt auch immer ganz, ganz schlecht weg. Was meinst du? Was gibt's da zu sagen zu dieser ganzen? Sind 6 Alben, die hier also als Verlegenheitskauf oder Fehlkauf
Hugs and Doves und die Reactor fand ich noch erträglich mit eigenen einzelnen Songs. Trance, Everybody's Rocking finde ich gräuslich.
Hast du sie? Trotzdem?
Ja. Sie sind gräuslich. Dann kam Old Ways als reines, kitschiges Country-Album. Sind bestimmt schöne Songs dabei, aber es ist wirklich komplett kitschig.
Everybody's Rocking hat auch echt ein absurdes Cover, gell? Man weiß gar nicht, was er da macht.
Ich kann also kurz was dazu sagen. Ja. Er hat sie ab Anfang 80er Jahre sehr schwere Zeit mitgemacht. Er hat in den 70er Jahren mit seiner ersten Frau ein Kind, einen Sohn bekommen. Der hat eine leichte Form der zerebralen Lähmung. Mhm. Er hat dann wurde geschieden, hat eine neue Frau, hat wieder einen Sohn bekommen und er hat eine sehr schwere zerebrale Lähmung, obwohl es nicht vererblich ist. Also er hat dann auch sehr mit sich gehadert, wieso passiert es mir zweimal, der ist halt wirklich schwerst behindert. und hat dann eine sehr schwere Zeit, sagt er, selber durchgemacht. Er wusste nicht hin mit seinen Emotionen. Er wollte seine Emotionen nicht in die Musik packen, weil er selber nicht wusste, wo er eigentlich, was er noch machen soll. Er hat sehr viel Zeit aufgewendet mit seinem Sohn, um eine Möglichkeit finden, überhaupt mit ihm zu kommunizieren. Und das war die Phase, so Reactor hat es angefangen. Und dann gab es wohl die Idee, und es wurde später besser entwickelt, dass sein Sohn über rudimentäre Computer mit der Außenwelt kommunizieren konnte, mit ihm kommunizieren konnte. Haben sie später noch ausgebaut, eine Organisation gegründet, wo dann jedes 30 Jahre lang Benefizkonzerte gemacht wurde. Und da war er dann voll auf der Elektronikschiene. Kraftwerk fand er faszinierend. Da hatte er irgendwie einen Computer, das Allerheil gesehen. Ich weiß nicht warum, was ihm da geritten hat. Und er war bis dahin immer bei Reprise Records. Und aus irgendeinem Grund wollte er das mal wieder wechseln, weil einfach bei ihm alles im Umbruch war, und ging zu Geffen Records. Die habe ich mit Handkuss genommen, weil er war Ende 70er Jahre einer der erfolgreichsten Künstler. Und dann kommt er mit so einem Ding wie Trance, mit dem reinen Elektronikalbum, mit verfremdeter Stimme, bis auf einen Song, alles über Computer, verfremdete Stimme, ganz, ganz strange, komplett. Geffen hat sich dann sehr drüber aufgeregt, wollte das gar nicht veröffentlichen, und das ist dann eskaliert und kam zu einer, finde ich, zu einer von den wichtigsten Anekdoten der Musikgeschichte überhaupt. Kennst du sie?
Nein, erzähl.
Amerikaner haben dann gesagt, er soll endlich den Scheiß lassen, er soll wieder mal ein Rock'n'Roll-Album aufnehmen. Sagt man ja so.
Ja.
Ja, was macht Neil Young? Er nimmt ein 50er Jahre Rock'n'Roll-Album auf.
Everybody's Rocking, und so sieht er auch aus auf dem Cover.
Genau.
Pinker dann, Hintergrund.
Also dann kam noch ein Country-Album, und wo er das dann abgeliefert hat, hat dann die eigene Plattenfirma ihn verklagt vor Gericht, dass er absichtlich unkommerzielles und untypisches Material veröffentlichen würde.
Also Geffen hat nicht viel Freude an ihm gehabt und auch nichts verdient wahrscheinlich.
Und dann, als er da raus war auf dem Vertrag, wurde es dann auch wieder besser. Ich weiß nicht, ob das zum Teil wirklich unterbewusst oder bewusst sture Gegenhaltung war gegen die Plattenfirma, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall sind die Sachen Kreuzig und Landing on Water halt einfach ein Sound, der ist, ich kann die Platte nicht hören. Geht nicht.
Ja. Dann kommt noch Live, die ist wieder ein bisschen besser bewertet, und dann das Notes for You, 88, und dann passiert irgendwas. Was passiert da? Dass er dann Freedom bringt, und Freedom ist ja wirklich eben eine Platte. Bei mir ist ja immer das Kriterium, wenn ich eine Platte auf Vinyl mir kaufe, dann darf nicht viel drauf sein, was mir nicht gefällt. Da darf ich bei keinem Lied denken, oh ja, da, ja, das ist dann zu kompliziert irgendwie. Im Auto geht sowas, aber auf Vinyl geht es nicht. Da muss jedes Lied einigermaßen funktionieren, und Freedom wäre jetzt eine Platte, die ich wirklich gerne auf Vinyl hätte. Das heißt, kein schlechtes Lied drauf für mich. Ja. Was ist, wie kommt es jetzt zu diesem Wahnsinnssprung von 88, 89?
Das konnte sich eigentlich keiner so richtig erklären, weil er war abgeschrieben im Prinzip. Live war er noch wirklich dabei, hat eine tolle Tournee gemacht, eine rockige Sache gemacht, Tournee 86, eine sehr, sehr rockige Tour. Aber mit den Blue Notes, also so R&B-mäßig, relativ viel beachtet. Aber die Platte sind halt unter aller Sau gewesen. 80er Jahre kann man nicht anders sagen, und finde ich zumindest. Und dann auf einen Schlag besinnt er sich auf alte Stärken. Ich weiß es nicht, warum, was ihn da geritten hat, ob es die Befreiung war, dass er weg ist von Geffen, weil jetzt war er dann wieder bei Reprise, oder an was es gelegen hat.
Ja, komisch, gell? Ja.
Keine Ahnung.
Ja. Auf Freedom ist übrigens, wenn es vielleicht eins, mein zweites Top-3-Lied, No More.
Interessant.
Echt, das gefällt mir einfach wie verrückt. Dieser Bass irgendwie, der hat was ganz Hypnotisches, und das mag ich wahnsinnig, das Lied. Gefällt mir sehr gut.
Es sind ein paar eher untypische Sachen drauf. Ich finde zum Beispiel Eldorado traumhaft schön.
Ja,
obwohl es doch ein bisschen untypisch ist für ihn.
Rocking in the Free World, leider auch. Aber ich habe mittlerweile meinen Frieden gemacht mit dem Lied. Witzig finde ich diesen Bruch. Ich glaube, Crime in the City ist ein wahnsinnig rumpeliges Lied mit unfassbarem Gitarresound. Man weiß gar nicht.
Sehr verhallt und verzerrt und krachig. Und
dann als drittes Lied dieses säuselnde Hanging on a Limb. Das muss ich im Auto letzte Woche irgendwie lachen. Also der bringt da Lied Nummer 2 und 3 einfach der maximale Kontrast wieder.
Stimmt schon, ja.
Ja, und dann Ragged Glory, die du ja dann, das war ja dann dein Erweckungserlebnis, und die rumpelt auch ganz schön, gell?
Die ist eine reine Rockplatte.
Ja.
Reine Rockplatte mit dezentem Country-Rock-Einschlag, würde ich sagen. Bei manchen Songs, aber ich verehre die Platte wie keine andere. Also für mich ist das einfach immer noch, wenn es ums Rockige geht, das Nonplusultra.
Mhm. Gibt es ein Lied, was du besonders hervorheben willst auf der?
Also für mich persönlich ist es immer noch Over and Over.
Mhm. Ach so, ja, genau, das hast du ja gesagt.
Aber ja, genau. Für die meisten wahrscheinlich nicht. Sehr interessant, live, wenn er gerade
richtig gelandet. Oh, ich hab's nicht mal drin. Fucking Up.
Fucking Up ist halt live, kann es auch richtig, richtig abgehen live, ja. Mansion on the Hill, wunderschön.
Ja, das ist schön. Fucking Up habe ich von Pearl Jam zuerst gehört, irgendwie. Wusste ich erst gar nicht, dass das ein Young-Lied ist.
Für mich hat er dieses Over and Over, das war für mich das Zünderlebnis. Das Problem ist, dass er selber das wohl nicht als Klassiker ansieht. Das heißt, er hat es im Prinzip nie live gespielt. Okay. Und es war dann auf der letzten Tour, 2019, war die nächste Europatournee, wollte ich nach Berlin, Mannheim und München. Konnte Berlin nicht, beruflich. Und das Lied hat er vorher viermal gespielt, bei seinen vielen hunderte Konzerte viermal. Und jahrelang nicht mehr. Und ich sehe im Internet, dass er Over and Over gespielt hat und denke so, mein Gott, jetzt habe ich es Over and Over verpasst. War dann in Mannheim beim Konzert, habe ja jemanden getroffen, den ich ein paar Jahre zuvor mal beim Neil Young Konzert getroffen habe, einer aus München, und er war in Berlin. Da haben wir so geredet und nicht so, oh, ich wäre bloß in Berlin gewesen. Dieses Lied, das spielt er bestimmt jetzt wieder jahrzehntelang nicht. Ich will endlich mal dieses Lied hören. Er stand so zwei, drei Reihen vor mir und mit dem Set kommt Over and Over. Mich hat es fast verrissen. Er schaut mich bloß mit einer dicken, fetten Grinse an.
Toll.
War unfassbar schöner Augenblick.
Ja, das ist schön. Ja, toll. Dann kommt Harvest Moon, die gefällt mir ja auch sehr gut. Wieder ruhiger.
Ganz ruhig, ja, finde ich, ja.
Aber wunderschön. Ja. From Hank to Hendrix ist, glaube ich, auch mittlerweile fast ein... Ja, wird, also ist eins, das raussticht noch aus dieser echt schönen Platte, und Harvest Moon, das Titellied, sicher die zwei...
Ich finde Unknown Legend dann seine Frau.
Unknown Legend, ja.
Wunderbar.
Also das finde ich auch schön, und es ist auch eine Platte, die ich nie sehe auf Vinyl. Die hätte ich auch gern zum Beispiel. Ganz, also habe ich bisher jetzt auch noch in keinem Secondhand-Lader. Ich habe mich jetzt nicht beschäftigt, aber ich habe keine Lust, 40, 50 Euro zu zahlen dafür irgendwie. Ich denke, die
kam aber die vor ein paar Jahren mal wieder neu raus.
Ja, ja. Ah, da muss ich da nochmal gucken.
Also für mich persönlich, wenn es darum geht, eine schöne Platte, finde ich diese gar noch schöner im eigentlichen Sinn als alles, was er jemals gemacht hat. Die ist in sich komplett geschlossen, wirklich wunderbar.
Ja. Dann Sleeps with Angels, haben wir gesagt, 94, und Mirrorball, dann die Pearl Jam Platte. Ja. Die ist mit Pearl Jam aufgenommen, oder was ist da die?
Ja, komplett. Also er hat im Prinzip, es war ein Schnellschuss, er hat Pearl Jam auf einer Rock'n'Roll Hall of Fame Veranstaltung getroffen. Und irgendwie habe ich so beschlossen, sie könnte zusammen dann jetzt die Platte machen. Er kannte für Pearl Jam ja schon. Wie gesagt, Pearl Jam war 91 schon im Vorprogramm von ihm unterwegs.
Ja.
Und in zwei Wochen die Songs geschrieben, aufgenommen, produziert, abgemischt, alles. Zwei Wochen Schnellschuss, manchmal zwei, drei Songs an einem Tag komponiert und aufgenommen. Ohne groß Probe, es macht auch was. Das mache ich ganz wenige wie er. Man hört es auch auf meiner Platte, dass er wirklich, es gibt One-Takes, das heißt, ohne geprobt, den Song einmal geprobt zu haben, nur abgesprochen, das sind die Akkorde, und der Song genauso auf Platte käme.
Bill macht das ja zum Teil auch. Gell? Und ich spiele zum ersten Mal auf der Aufnahme
das Lied. Ist dann natürlich, hört man es, aber das ist genau das, was er will.
Aber ich finde, also Mirrorball hätte ich gern, dass er mir besser gefällt. Ich finde die Songs ein wenig arg schlicht als irgendwie. Ein paar finde ich schön, I'm the Ocean gefällt mir gut, und Act of Love habe ich. Aber bei insgesamt finde ich es schwach, so kompositorisch einfach.
Also, sie ist, wie gesagt, innerhalb von zwei Wochen aufgenommen, reingebolzt in wenige Tage. Ich finde, hat jetzt auf der Legend-Tournee endlich mal Songs von der Platte auch gespielt, Throw Your Hatred Down.
Ja, finde ich auch noch gut.
War wirklich toll, das auch mal zu hören.
Ja. Ja, und dann kommen die 2000er, da habe ich noch Silver and Gold, fand ich immer nett. Good to See You.
Ist schöne Platte wieder, ja, aber nicht ganz so. Für mich nicht ganz so durchgängig gut wie zum Beispiel die Harvest Moon.
Ja, geht mir auch so. Und danach bin ich so weit bin ich noch nicht in seinem Oeuvre.
Dann wird es auch schwieriger.
Was hast jetzt du da noch hervorzuheben aus der 2000er? Was ist da noch zu empfehlen?
Also Living with War hat natürlich eine Vorgeschichte, eine Geschichte.
Sagt
ist immer. Auch eine sehr, sehr rumpelig und straight produzierte Platte, also ganz schnell produziert. Die Geschichte war die, Neil Young, es war zur Zeit vom Irakkrieg, Mitte 2000er. Neil Young war mit seiner Frau in einem Hotel, geht runter und holt sich einen Tee und sieht die Zeitung da liegen Und in der Zeitung wird ganz groß berichtet, wie toll mittlerweile die medizinische Ausstattung ist, in den Flugzeugen, die die verletzten Soldaten aus dem Irakkrieg nach Deutschland fliegen. Und es hat bei ihm Klick gemacht und er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass darüber geschrieben wird, wie toll die medizinische Versorgung ist und nicht über das Elend von den ganzen Soldaten, von der Familie, mit dem, was damit zusammenhängt. Mhm. Und da hat er dann wirklich auch innerhalb von 2-3 Tagen die komplette Platte geschrieben und innerhalb von 2-3 Tagen mit ein paar Musikern aufgenommen. Und die Texte sind schon sehr einfach zum Teil. Die Songs sind sehr schräg, weil er das Gefühl hat, er hat sie gar nicht richtig durchdacht. Mhm. Hat für einiges Aufsehen gesorgt. Da ist ein Song drauf, der heißt Let's Impeach the President.
Ah ja, genau, das wollte ich gerade fragen, ob das da drauf ist.
Das gab dann ziemlich Ärger. Also er hat den Song, vor die Platte rauskam, ich weiß die Fernsehshow nicht mehr, ich habe es auf YouTube nicht gefunden, leider, aber ich habe es damals mal gesehen gehabt, war da in einer Fernsehshow, so eine Late-Night-Show, ja, mit seiner Gitarre, ja, er hat neue Songs und so, ja, wo man spielen kann. Und er hat mit dem breitesten Grinsen im Gesicht, stimmt mit der Akustikgitarre an, haut rein, let's impeach the president. Und dann gleich der Moderator dazwischen, stopp, bitte nicht. Und das hat natürlich schon für Aufsehen gesorgt. Und was ich interessant finde, ein Song drauf, heißt Looking for a Leader, dass man einen neuen Präsident braucht. Und es war wie immerhin Mitte 2000er und kurz vorher hat er Barack Obama getroffen gehabt beim Benefizkonzert. Mhm. Hat mit ihm geredet und war fasziniert vom Obama. Mhm. War aber ja ein junger Kerl. Er hat zum Obama gesagt, du wärst ein Präsident. Und Obama hat ihn nicht lange ausgedacht, hat gesagt, ich bin viel zu jung. Mhm. Und auf der Platte singt er, maybe it's Obama or a woman after all. Er wollte also mal einen Schwarzen. Er hat Obama beim Namen genannt oder eine Frau bitte als Präsident. Und kurz später wurde dann Obama dann doch Präsident.
Visionär auch noch. Let's Roll war noch so ein anderes Lied, gell? Aber das ist auf einem anderen.
Are
You Passionate?
Ja.
Das ist dieser Satz, den die Passagiere auf diesem 9-11-Flugzeug, das abgestürzt ist, dann ja gesagt haben, also als Signal,
genau,
jetzt ist es stürmen, das Cockpit, glaube ich.
Gell? Er war einfach ziemlich geschockt von dem ganzen Anschlag, 9-11 und den Song geschrieben. Textlich nicht unbedingt eine meiste Leistung.
Ja, was will man da machen? So ein schweres Thema für einen Song. Aber die kommt auch nicht gut weg.
Gell? Nee, die Platte ist, also es ist 1-2 wirklich gute Lieder drauf, der Rest würde ich jetzt sagen, muss nicht sein.
Ja, dann gucken wir gerade noch, Psychedelic Pill kommt noch gut weg hier.
Psychedelic Pill, Wiedervereinigung mit Crazy Horse, die letzte Platte mit Crazy Horse, ich finde sie fantastisch, dir würde ich sie nicht empfehlen.
Zu lärmig, oder wie?
Der erste Song reicht nicht, eine Platte-Seite, da muss man dann auf 2 Seiten.
Oh, yes, ist gut. Also gut, dann weiß ich Bescheid.
Das ist dieser One-Take zum Beispiel. Ein anderer Song, Romana Inge, glaube auch über 20 Minuten, schon auf Platte. Ja, ja. Okay. Aber ich finde sie fantastisch, weil es einfach wirklich mal wieder eine richtig tolle Crazy Horse-Platte war.
Und was ich mir immer mal noch anhören will, aber bisher noch nicht geschafft habe, ist die mit dem Daniel Lenoir.
Lenoir.
Ja, Lenoir. Wie ist die?
Sehr speziell. Mhm. Es ist eine Solo-Platte mit wenig Akustikgitarre und vor allen Dingen Akustikgitarre verfremdet mit Hall. Sie ist sehr, sehr düster. Ich finde sie interessant. Ich kann sie nicht oft hören. Ich finde sie interessant. Und es ist eine Platte, die man meiner Meinung nach sehr laut hören muss. Mhm. So absurd, wie es klingt, eine Akustikplatte, sehr laut. Sie ist schon, also ich kenne keine Platte, auch von ihm nicht, auch von keinem anderen Künstler, die in die Richtung geht. Mhm. Verfremdete E-Gitarre, verhallt und sehr eindringlich.
Ja, das schafft gern mit Hall, gell? Mit ja. U2 gemacht und dann das Time Out of Mind mit Bob Dylan, der ja gar nicht zufrieden war mit dem Hall. Jetzt kam ja nochmal eine Version raus, letztes Jahr, glaube ich, die deutlich anders klingt auch nochmal. Ich habe es selber noch nicht gehört. So, jetzt hat sich ja schon angedeutet, aber jetzt deine 3 Top-Alben, wenn du dich entscheiden müsstest.
Zähle Live-Alben
auch
dazu.
Ja, ja, über Live haben wir natürlich noch gar nichts. Die kannst du auch mit reinnehmen, vielleicht kommt da noch.
Also Top-Alben, haben wir jetzt vorher schon ausgedrückt.
3 bis 5.
Harvest,
ja.
Rust Never Sleeps und Ragged Glory.
Genau.
Okay. Interessanterweise schön über 3 Jahrzehnte verteilt.
Ja, stimmt.
Live at Massey Hall von Anfang 70er Jahre, weil sie einfach nur wahnsinnig schön ist. Eigentlich muss ich jetzt sagen, weil sie ja als Live-Klassiker aller Zeiten gilt, die, wenn ich nur 5 sagen darf, bin ich jetzt am Zweifeln, wahrscheinlich die Live Rust, aber es kam vorletztes Jahr eine Live-Platte raus, die er 1990 aufgenommen hat, im kleinen Club, mittlerer Club, live in a Rust Bucket. Und das ist Crazy Horse in Reinform. Ganz roh, wirklich rockend. Die finde ich eigentlich persönlich noch besser. Sie ist nicht so variabel wie die Live Rust, aber ich, wenn es ums Rockige geht, finde ich die beste.
Was ist denn mit dem Jim Jarmusch Film? Was für ein Konzert war das? Oder für eine
Tour? Die Tour 96.
Der lief da auch im Walze dann nach der Lesung mit dem Cavani, haben sie dann den Film gezeigt.
Kann ich jedem empfehlen, bloß mal anzugucken. Nicht erschrecken. Es ist sehr pixelig zum Teil. Bewusst so Gehalte, also es ist alles andere als ein optisches Vergnügen. Aber es bringt sehr viel rüber von dem, was Neil Young mit Crazy Horse ausmacht. Eine Szene, wo sie, ich glaube, Fucking abspielen, verdeutlicht für mich Neil Young in Reinkultur, wenn er sich komplett vergisst auf die Bühne. Da haut er an seine Gitarre rein, er springt auf der Bühne rum, er denkt, das kann man so, kann man vor Publikum nicht auftreten, das geht nicht. Seine Shorts hängen fast an der Knie, an der Füße unten, ohne Rücksicht auf Verluste. Also, es sieht fürchterlich aus, fürchterlich. So sieht kein Rockstar aus. Also wirklich, also da war Kurt Cobain oder die ganze Grunger waren noch sehr adrett angezogene Gegner und sehr fürchterlich. Aber das zeigt halt, wie er sich komplett in der Musik verliert. Also das ist die Szene, wie er das spielt im Film, ist herrlich.
Gibt's Crazy Horse auch ohne Neil Young eigentlich? Machen die ja
dies, Auplatte. Es gab's. Die Crazy Horse, er hat sie im Prinzip gestohlen, die Band. Crazy Horse waren damals The Rockets in den 60er Jahren, eine Band in eine Platte aufgenommen. Er hat eine Band gesucht nach der ersten Solo-LP, weil er die ein bisschen komisch war und fand die Rockets gut und hat sie gefragt, ob sie seine Begleitband werden wollen und hat sie dann kurzerhand umbenannt in Crazy Horse. Die haben dann mehrere Platten unter dem Namen auch mal veröffentlicht noch. Es ist fast alles, finde ich, richtig schlecht. Bis auf die erste Crazy Horse, die ist ein Klassiker, finde ich, ein Rockklassiker schlechthin.
Wie heißt die bei dem Titel?
Die heißt Crazy
Horse. Crazy Horse, ja. Okay.
Mit einem verrückten Pferd vorne auf dem Cover, kennt man sofort. Also von Anfang 70er Jahr. Neil Young spielt bei einem Song mit. Und ansonsten ist das, finde ich, die Platte fantastisch.
Okay. Jetzt wollen wir notieren.
Da ist ein Song drauf, den Rod Stewart im Prinzip erst richtig bekannt gemacht hat. I don't want to talk about it. Ist von Crazy Horse.
Ah, siehst du jetzt? Hat der Rod Stewart? Der Rod Stewart hat eine Menge Lieder bekannt gemacht, die man vorher gar nicht gekannt hat, irgendwie. Ohne
das. Zumindest die breite Masse.
Ja, nicht, die breite Masse. Ja. Ja, da hat er einen Händel dafür, gell? Glaube ich. Some Guys Have All the Luck und natürlich Downtown Train.
Ja.
Gut. Songs. Top Songs. Powderfinger haben wir schon gesagt.
Helpless. Wir haben noch gar nicht über Crosby, Stills, Nash & Young geredet.
Stimmt. Gut, dass du es machst. Helpless ist wirklich schön. Ja, wäre, glaube ich, von denen auch mein Lieblingslied. Die sind mir ein bisschen zu lieb und nett und zu weich und säuselig irgendwie. Aber Helpless finde ich.
Darum habe ich auch meine Probleme. Ich glaube, mit den Songs von Crosby und so, dieses eher so ins fast schon Jazzige rein von der Melodie, kann ich persönlich nicht viel anfangen. Aber Helpless, der Satzgesang und dieses die Melodie, wie sie das bringen, finde ich fantastisch. Grotesque Killer.
Ja, das taucht auch auf hier beim Rolling Stone als drittbestes Lied. Das zweite war Heart of Gold. Grotesque Killer finde ich das überschätzteste Lied von mir. Das habe ich jetzt sogar von meinem Handy gelöscht, weil es mich so nervt. Da funktioniert es jetzt gar nicht. Dieses Repetitive, dieses Einfache, was jetzt über mit zunehmendem Alter für mich nicht mehr langweilig ist, sondern magisch, wo ich irgendwie immer was Neues höre, bei Grotesque Killer funktioniert es nicht. Es will nicht funktionieren.
So ging es mir die ersten paar Jahre. Es galt immer als Klassiker und ich habe es nie verstanden.
Ja.
Bis zu meinem ersten Konzert.
Okay.
Da hat das gespielt und da hat es beim Herrn Schwab dann Klick gemacht und dann.
Ja, das ist. Also es gibt keinen Künstler, finde ich, an dem ich so, wo sich dieses Hören und dieses Reinhören so entwickelt wie bei Neil Young. Also wo ich so lange brauche auch und immer wieder dran gehe und plötzlich wieder mehr höre als das Mal vorher. Das ist wirklich faszinierend.
Obwohl es so einfache Musik ist.
Ja, total Das ist rhythmisch, es ist melodisch, ja, teilweise geht fast ins Kinderliedmäßige. Das ist ja wirklich, wirklich so simpel und eben aufs erste Hören, aufs erste Blick halt langweilig und dann eben das, was ich am Anfang gemeint habe, irgendwann magisch. Und das ist wirklich eine Kunst, das ist was ganz, ganz Erstaunliches, was der da macht, finde ich. Ja, was noch? Hast du noch eins?
Ja, Hey Hey My My, in beide Versionen, in die elektrische Version, also wenn man in der akustische Version, ist ja beides auf einer Platte, ist auch interessant, hat er zweimal gemacht, hat er bei Rocket in the Free World auch gemacht.
Ja, ja, stimmt. Auf ja. Konnte er sich nicht entscheiden vielleicht, oder wie ist
er besser? Ich bin nicht okay, mit Hey Hey My My gibt es ja zwei etwas unterschiedliche Texte, einmal ist Hey Hey My My und dann wieder My My, Hey Hey.
Ja, und Into the Light und Dark,
oder? Genau, Out of the Blue.
Ja, genau. Ja.
Interessant live zu sehen, also wenn er da seine Gitarre quält und der Verstärker überheizt, dann hat man das Gefühl, der Verstärker müsste sich auf der Bühne festschrauben, so vibriert alles. Ja, eine spätere Sache. Ich finde halt, wie vorher gesagt, Unknown Legend finde ich einfach unfassbar schöne Song für seine Frau. Und tatsächlich dieser einer für diese ganz lange Songs von dieser Psychedelic Pill ist Ramada Inn. Ist garantiert nichts für dich, so wie du jetzt für
heute. Vielleicht komme ich mal noch hin irgendwann,
aber
ich weiß es nicht.
Ich finde es, hätte fast. Für mich fast was Meditatives, muss ich sagen.
Das hat's eh. Also das ist wirklich das, was ich auch immer gedacht habe, dass das wirklich was Meditatives, irgendwas Spirituelles ist in dieser Musik drin. Und dieses Reinversinken und auch eben dieses Einfache, dieses Reduzierte, wo ich nochmal auf diese Idee mit diesem er sucht den perfekten Ton, ob es stimmt oder nicht. Aber ich habe eine Geschichte gelesen mal vor Jahren, die mich immer fasziniert hat, von dem Hans-Joachim Behrens, der so ein Jazzmusiker und Autor war. Und der hat eine Geschichte geschrieben oder erzählt mal in einem von seinen Büchern, mein Vater hat es mal gehabt, habe ich irgendwie zufällig gelesen bei uns zu Hause, dass ein Orchestermusiker irgendwann aus dem Orchester austritt, weil ihm das zu viele Töne sind, die er da immer spielen muss, er spielt irgendwie Fagott oder so, zu Hause dann vor sich hinspielt, immer weniger Töne, bis er irgendwann nur noch einen Ton spielt. Über Jahre spielt er immer nur den einen Ton jeden Tag. Seine Frau wird fast verrückt und so weiter. Und dann kommt sein altes Orchester wieder in die Stadt und dann sagt sie, geh doch mal dahin, hört er doch mal wieder was Schönes an und so. Und dann geht er hin, irgendwie hört sich das an und seine Frau, und war das nicht schön, irgendwie, was die für tolle Melodie gespielt haben. Und dann hat er gesagt, ja, er glaubt aber, die Suche halt noch den Ton. Deswegen müssen sie so viele spielen. Und da muss ich mir immer dran denken bei Neil Young, weil ich finde dieses Einfache und dieses Reduzierte, was aber dann so eine ja, meditative, spirituelle Dimension kriegt, sei es beim Solierer oder dieser merkwürdige Gesang oder überhaupt diese simple Struktur und Harmonie in den Songs und auch Rhythmen, passiert ja auch nicht arg viel irgendwie.
Nee, Gottes Wille.
Ja.
Aber es kann halt mitreißen. Ja. Es gibt da ein wunderschönes Video auf YouTube. Er hat, müsste lügen, 2016 oder 2016, Tour, Europa-Tournee, hat er A Day in the Life von The Beatles gecovert mit Rockband. Eigentlich eine schlechte Idee. Wenn es jemand darf, dann er hat den Song in seinem ureigenen Stil ziemlich krachend verhunzt. Und da war er Open Air im Hyde Park. Und er spielt den Song und er kommt auf die Bühne, sein Freund Paul McCartney. Publikum johlt, Paul McCartney, und wenn man sich das ganze Video anguckt, wenn man sieht, wie Neil Young fast drüber hinauskommt, seine Gitarre bearbeitet und rumschreit, Paul McCartney steht nebendran wie ein kleiner Bub und der hat seine Freude, dem Mann zuzugucken, wie der auf der Bühne ist, unfassbar. Neil Young zum Schluss reißt er die Seite von der Gitarre runter, Paul McCartney kommt zurück auf die Bühne und guckt sich das an und freut sich wie so ein kleiner Bub. Unfassbar schön. Ist dieses, wie du gesagt hast, dieses Einfache, aber vielleicht doch irgendwo was mitreißt, was immer es auch sein soll. Ich weiß es nicht, was es genau ist.
Ja, toll. Gibt es irgendwas, außer deine musikalische Tiefpunkte, was irgendwas Unangenehmes, was Negatives? Zurzeit hat man ja immer gern, macht man ja gern zum Thema, dass man so Künstler plötzlich nicht mehr hören kann, weil man irgendwas über sie erfährt oder so, was man lieber nicht gewusst hätte. Gibt es irgendwas, was dich stört an ihm?
Er ist mir manchmal vielleicht zu extrem mit seiner Aussage, obwohl ich die Grundidee dahinter verstehen kann. Aber stören tut mich das insofern nicht, weil ich ja weiß, dass er im Prinzip gar nicht anders kann. Er wird sich nie verstehen. Wenn er eine Meinung hat, dann posaunt er sie raus, weil er einfach in der Lage, aber sagt ja selber, er ist einfach in der glücklichen Lage, dass genügend Leute immer zuhören. Mhm. Und dann sagt er was.
Ich habe fast, wenn du das so erzählst, auch wie auf der Bühne und so, dass ihm irgendwie so ein Filter fehlt, irgendwie, den du die meisten Leute
halt. Hat er mit Sicherheit keinen, bei ihm ist alles direkt. Ja. Da gibt es keinen Filter, ne.
Okay. Gibt es noch ein Thema? Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, was du noch gern loswerden wolltest?
Nee, den musikalisch haben wir jetzt alles klar. Er ist noch einer, der vielleicht einen Punkt, weil du gerade gesagt hast, was einem stören kann. Er ist schon sehr, sehr fanatisch, wenn es um Soundqualität geht.
Ja.
Das heißt für ihn, MP3 ist die Hölle, CDs sind übel, Vinyl und hochaufgelöste Sachen sind gut. Und da ist er halt sehr extrem.
Nimmt er immer noch analog auf? Oder?
Nur. Ja. Da hat man in den 80er Jahren 2-3 Sachen digital, ansonsten nur analog.
Band oder?
Ja, nur. Digital kommt für ihn nicht in die Frage. Wenn es nach ihm ging, würde er auch keine CDs veröffentlichen, sondern nur Vinyl und Hi-Res-Files. Da schießt er vielleicht für manchen schon ein bisschen übers Ziel raus. Aber er ist halt davon überzeugt. Er hat mal einen Satz gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich höre zwischen einem Hi-Res-File und zwischen jetzt eine CD höre ich den Unterschied nicht. Mhm. Vinyl ja, weil es einfach nochmal anders klingt. Bei Vinyl geht es mir persönlich, aber mehr ums das Empfinden vom Gesamtkunstwerk, ohne dass ich skippen kann, ohne dass ich was auslassen kann. Aber er ist da schon sehr, sehr, sehr extrem und es posaunt auch raus. Und das, was interessant ist, er hat vor einigen Jahren eine Seite aufgemacht, die Neil Young Archive. Neil Young Archiv nennt sich die. Und anfangs gab es ein großes Echo, auch in den deutschen Medien. Spiegel, Stern, überall kamen Berichte. Und überall war der Tenor eigentlich eindeutig, die Art und Weise, wie der Musik präsentiert wird, könnte die Musikwelt verändern.
Ja.
Vielleicht ein bisschen arg hochgegriffen, war nicht Sinn und Zweck von der ganzen Sache, aber das Interessante ist, man kann da, er hat eine Zeitung, wo er seine Meinung sagt, zu verschiedenen Themen. Man kann diese Seite abonnieren, Jahresabo, gibt 3 verschiedene Abos. Und selbst die billigsten Abos, es kostet mittlerweile $25 im Jahr, alle seine Songs, Platte, komplett in hochaufgelöste File streamen, anhören, wann immer man will. Gibt auch eine App dazu und mit sehr vielen Hintergrundinformationen, Zusatz. Es gibt Videos, es gibt ab und zu Konzertvideos, man hat Vorkaufsrecht auf Tickets, alles Mögliche. Und die Art und Weise, wie es präsentiert ist, ist ja wunderschön gemacht.
Das muss ich mal angucken. Was ist das für seine Website? Oder
Neil Young Archives nennt sich die.
Okay.
Die ist wirklich, wirklich zu empfehlen. Und da tut er auch seine Meinung manchmal etwas laut kund. War zum Beispiel in der Corona-Zeit auch so, dass dann irgendwelche Leute, ganz schlimm war es, wo der Trump wieder zur Wahl angestanden ist. Und er hat halt seine Meinung kundgetan. Da gab es dann bitterböse Briefe, weil er veröffentlicht da immer Briefe, die er nie geschrieben wäre, verantwortet jede Woche ein paar Briefe mit ein paar wenigen Wörtern, nicht mal ganze Sätze. Und da gab es doch einige Fans, sage ich mal, die ihn sehr, sehr angegriffen haben.
Ja, das ist natürlich so, das Publikum, alte weise Männer.
Genau.
Trump-Publikum erstmal. Klar. Eckt da an.
Ja, was doch schön zu sehen ist der Konzertfilm Déjà-vu Live. Wurde Mitte 2000er aufgenommen mit Crosby, Stills, Nash & Young, die letzte Tournee. Das war kurz nachdem Neil Young diese Living with War-Platte aufgenommen hatte, mit Let's Impeach the President und Angriffe auf Bush und so weiter. Und dann haben sie eine Tour gemacht und man hat schon viel darüber gelesen gehabt. Und wenn man das Video anguckt, ich könnte mich totlachen. Da gehen die Leute zum Konzert, zahlen unglaublich viel Geld und wenn die Songs kommen, hat man genau gehört, so ein Drittel, Viertel vom Publikum ist nur am Buhr und Stinkefinger zeigen und machen, weil sie mit der Aussage nicht einverstanden waren. Und die sind dann so weit gegangen, sie haben dann immer veröffentlicht, so ein Buometer aufgestellt, welches Publikum am lautesten gebuht hat vor den Konzerten.
Oh Mann, wieso gibt man sich das? Das ist ja furchtbar. Naja, okay. Aber passt natürlich wieder.
Ja.
Konsequent. Aber hat er nicht dieses Alternativformat entwickelt dann für MP3, wo er eigentlich immer, wo er wollte, dass das ein bisschen weiter verbreitet wird?
Er hat einen Player entwickeln lassen mit einem hochaufgelösten Format, aber irgendwie war eine Kickstarter-Kampagne. Zu der Anfangsseite von Kickstarter, er hat unglaublich viel Geld reingespielt. Die Player wurde auch verkauft, die sind anscheinend auch sehr, sehr toll und sehr, sehr gut, wollten eigene Webshop machen, auch mit anderen Künstlern, wo er dann diese Files direkt für dieses Player dann veröffentlichen kann, hat aber dann mehr oder weniger ist gescheitert an der Plattenfirma, an der Rechte.
Okay. Aber es ist ja oft so, dass sich dann, das war beim Video damals auch so, dass sich eigentlich die schlechtere Qualität durchsetzt, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, also Beta 2000, immer so das Beispiel, irgendwie war eigentlich das bessere Band irgendwie und hochwertiger als VHS. Aber damals war es, wie ich gelesen habe, die Pornoindustrie, die auf VHS
ja,
gesetzt
genau,
hat,
man schon gehört, ja.
Die haben dann das durchgesetzt. Und hier halt MP3, klar, das kann, also das höre ich dann schon auch, je nachdem, dass es da an der Qualität natürlich hapert. Aber da habe ich vor kurzem einen Podcast gehört mit dem Giles Martin, der ja auch sehr interessiert ist an einer besseren Auflösung auch für Spotify von der Beatles-Sache, gerade von den neuen Mixes und so, dass er da wirklich auch dran schafft irgendwie, dass das besser klingt als der Standard.
Die Internet-Datenleitung, die es mittlerweile gibt, ist ja kein Problem mehr, etwas mit einer höheren Qualität zu streamen.
Ja.
War vielleicht vor 10 Jahren noch anders.
Ja,
war die Sicherheit anders.
Ja.
Ja, was gibt es schon dazu zu sagen? Interessant finde ich noch, was er so an seine. Was mir immer sehr gefallen hat, schon mal vom Bridge School Benefit gehört. Mhm. Wie ich vorher gesagt habe, er hat ja einen behinderten Sohn, schwerstbehinderten Sohn. Und das ist eine Schule, die seine Frau mit seinem Manager und ihm zusammen gegründet hatte. Ich glaube, er bloß so ein bisschen dabei, seine Frau ganz stark. Und es sind im Prinzip Kinder, die können nicht reden, die sind schwer behindert, mit der Außenwelt kommunizieren, körperlich, geistig behindert zum Teil. Zum Teil können sie einfach bloß nicht kommunizieren. Und mit Hilfe von Computer, von einfachen Computern, wie sie Wörter antippen können und so weiter, können sie mit der Außenwelt kommunizieren. Und das kostet alles unglaublich Geld. Mhm. Und da hat er 86 angefangen, mal ein Benefizkonzert zu machen. Und es war dann 30 Jahre lang, hat er es durchgezogen, jedes Jahr, 2 Tage, immer am selben Ort, Mountain View, Bridge School Benefit, nur Akustikkonzerte, egal welcher Künstler aufgetreten ist, nur Akustikkonzerte, und er hat halt seine eingeladen, wenn er Lust gehabt hat. Mhm. Und es war halt schon sehr breit gefächert. Also von der großen Namen Stones nicht, ansonsten eigentlich, sag mal ein Name und er war da. Mhm. Also ein Springsteen war da, ein Tom Petty war da, ein Dylan war da, The Who war da, Tom Waits, ein Elton John, David Bowie, Roger Waters, alle waren sie da. Alle Akustikkonzerte, auch kleinere Bands, die noch unbekannt waren, aber auch so absurde Sachen wie Nine Inch Nails.
Auch akustisch.
Mit dem Kronos Quartett.
Okay, oh toll.
Metallica.
Wahnsinn.
Ihr einzige 2 reine Akustikkonzert bis vor ganz kurzem, aber sie geben auf dem Bridge School Benefit.
Wow.
Und was mich da immer so fasziniert, ist nicht bloß dieses Konzept, Akustikkonzert und Geld sammeln, sondern wenn man auf die Bühne geschaut hat, von dem Publikumraum aus, hinter der Band, mit dem Gesicht zum Publikum, quasi wenn es aus Drummer-Sicht, die ganze behinderte Kinder mit ihren Eltern. Die sind gegangen, sind gekommen, während dem Konzert, die sind mit auf die Bühne die ganze Zeit. Also nicht bloß, wir sammeln jetzt Geld für die Behinderte, sondern die sind mit integriert in die ganze Sache. Und das hat mich immer so fasziniert. Das habe ich immer wahnsinnig toll gefunden, wenn man die auf die Bühne gesehen hat, wie die ihre Freude gehabt haben, die Musiker zu denen hin sind. Fand ich immer wahnsinnig.
Gibt es da Aufnahmen von denen?
Ja, es gibt Aufnahmen, ja.
Du hast Bootlegs auch eine Menge, gell? Oder? Meine ich mich zu erinnern. Willst du vielleicht mal noch was sagen dazu?
Ganz Wunderpunkt. Ja, ich habe mal angefangen live, da er es ja erlaubt, dass man bei seinen Konzerten Aufnahmen macht, die Konzertveranstalter sehen es nicht gern, gibt es unfassbar viele Aufnahmen. Und es gibt ja eine Seite, die, wo das dann, ich weiß nicht, wer das alles aufnimmt, wer die Arbeit auf sich nimmt, ein 3-Stunden-Konzert oder ein 2-Stunden-Konzert aufzunehmen in so guter Qualität wie möglich, und einen halben Tag später gibt es 5 Versionen von dem Konzert im Internet für 5 Leute. Das sind alles Wahnsinnige in meinen Augen, aber ich genieße es natürlich. Ja, ich habe Bootlegs mal wirklich komplett gesammelt. Also ich denke, ich habe über 2000 Aufnahmen, Konzertaufnahmen zu Hause. Wie viel davon ich noch anhöre?
Aber 20, 30. Einmal angehört auf jeden Fall.
Oder? Mal reingehört, wie sie sind, ja, auf jeden Fall. Durchgehört nicht. Weil manche sind grottig, oder wenn ich jetzt gerade bei der neueren Tournee, wenn es da 5, 6 Versionen gibt, da hört man sofort, welche sich vielleicht lohnt zum Anhören. Was schön ist, wenn man beim Konzert war und selber eine Aufnahme hat. Aber Neil Young hat jetzt selber damit angefangen, für die Abonnenten auf seiner Seite, die etwas mehr zahlen, sind es dann, ich glaube, knapp $50, Timeline-Konzert. Das heißt, Konzertaufnahme, die er in seinem Archiv hat, stellt er so, wie Sie sehen, manchmal in mittelmäßiger, manchmal in perfekter Qualität, stellt er ins Internet als Stream, nicht zum Download, sondern als Stream kann man sich anhören, so viel man will dann als Abonnent. Und war glücklicherweise auch schon Konzert dabei, wo ich war. Und wird dann immer uninteressanter, diese Bootlegs dann, sage ich mal.
Ja.
Aber klar, zeitlang war es schon wegen so eine Manie. Nochmal ein Konzert, wo man noch nicht kennt und so. Wobei die Aufnahme aus den 70er Jahren, kann man sich ja vorstellen, wer damals was in eine Konzerthalle geschmuggelt hat, dass das nicht die beste Qualität war.
Ja. Okay. Ja, das ist auch so ein Hippie-Ding, gell? Grateful Dead haben ja auch immer alles rausgehauen, was irgendwie aufgenommen wurde. Und Pearl Jam ja dann auch mal eine Zeit lang, gell? Wo sie um die 2000er rum
jedes Konzert veröffentlicht. Ja, Metallica macht es jetzt noch so.
Ja?
Ja, jedes Konzert kommt, kann man downloaden oder als CD bestellen dann, ja.
Wahnsinn.
Es gibt so Künstler, die machen es, ja. Neil Young wurde es auch schon erwünscht, aber ich denke, das kostet zu viel Zeit. Er hat ja seine Archive, die er immer wieder neu unveröffentlichte Platte. Es kommen ja jedes Jahr Live-Aufnahmen oder auch Studioplatte raus, die er irgendwann die letzten 5 Jahrzehnte aufgenommen hat, die noch irgendwo im Archiv geschlummert sind. Da haben seine Leute genügend Arbeit. Er hat 3-4 Leute angestellt, wo nichts anderes machen, wie es aufbereiten für sein Lebenswerk.
Wahnsinn. Das wollte ich dich vorher noch fragen. Hat er noch andere Kinder dann eigentlich, außer die zwei mit der Behinderung?
Ja, also, sie haben lange gehadert, ob sie noch mal ein Kind haben wollen, nachdem die Ärzte ihnen ja, wie immer gesagt haben, es liegt nicht an euch, es ist reiner Zufall, Schicksal. Haben sie dann später noch eine Tochter gekriegt und die ist absolut gesund. Ja. Wobei sein behinderter Sohn ist schon faszinierend. Der war schon, also er kann schon mit der Außenwelt kommunizieren, bloß halt nicht verbal. Aber man hat schon ein Video von ihm gesehen, wie er hat ein paar Hühner zu Hause gehabt und ist jede Woche auf den Markt gefahren und hat dann die Eier verkauft auf dem Markt und ist schon unter den Leuten und so. Also es ist schon faszinierend, wie sie mit dem Sohn umgegangen sind. Seine Frau ist ja, Ex-Frau ist vor ein paar Jahren dann auch gestorben.
Okay.
Wie so viele aus seinem Umfeld.
Ja. Jetzt ist er verheiratet noch.
Wieder.
Oder wieder, ja.
Ja.
Genau. Und was weiß man da so? Klatscht. Weiß man was über seine Frau? Ist sie in der Öffentlichkeit mal?
Ja, sie war Schauspielerin, bekannte. Daryl Hannah.
Ach, Daryl, ja, weiß ich ja.
Ja. Aber stimmt, sie sieht sich ja nicht mehr als Schauspielerin, sie ist Umweltaktivistin. Genauso auf einer Aktion gegen Fracking. Aber sie sich kennengelernt.
Ja. Ah ja, klar, Daryl Hannah. Min. Ja. Aber schon lange nicht mehr gesehen.
Fracking, der hat da immer vor ein paar Jahren in London angelegt. Er sollte mit Bob Dylan zusammen jeder an einem Abend in London Open Air spielen. Im Hyde Park, riesen Ding. Und hat dann mitgekriegt, dass der Hauptsponsor Barclay Bank ist. Barclay Bank hat offiziell diese Fracking-Firma unterstützt. Und hat dann gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich trete nicht auf, solange Barclay Sponsor ist. Es gab dann ein bisschen Streit und ein paar Tage später hat dann Barclay für diesen alten Abend Sponsoring zurückgezogen. Dann ist er aufgetreten.
Gut. Ja, mit dieser passenden Anekdote, die wahrscheinlich nochmal auf den Punkt bringt, worum es geht bei Neil Young und vielleicht auch eine Menge Alben-Tipps und Song- und Anspieltipps, wollen wir uns verabschieden. Vielen Dank, Michael.
Gerne.
Spaß gemacht. Gerne wieder. Nächstes Mal zu Maiden oder so. Da müssen wir mal gucken. Dank dir. Nächstes Mal geht's regulär weiter wieder mit Klaus und ich haben ja immer das Jahr 93 noch nicht abgeschlossen. Da müssen wir mal irgendwie noch zu einem Ende kommen. Und gern wieder auf jeden Fall mit dir als Gast oder auch mit anderen Gästen zu Spezialthemen, nachdem wir jetzt die 80er durch haben und es langsam ein bisschen dünn wird gegen Ende der 90er dann mit unseren profunden Kenntnissen teilweise. Brauchen wir jetzt Spezialthemen. Und das war das erste heute mit Michael Schwab, dem Musikirren aus dem Schwarzwald zu Neil Young. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Bis demnächst wieder bei Pop und Pubertät. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.